Hi, ich bin Katharina.
Und ich bin Christina und wir arbeiten als Journalistinnen in London.
Die spinnen, die Briten.
Und genau das wollen wir herausfinden. Spinnen die eigentlich, die Briten?
Diese schwere Frage kann man natürlich nicht auf leeren Magen beantworten. Deswegen treffen wir uns zum English Breakfast.
Und heute geht es um den Klimawandel, also zumindest so ganz weit gefasst. Wir sind nämlich in Glasgow, also willkommen zu unserer allerersten Folge On Location, etwas ganz Besonderes. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen euch einfach mal mit, so wie wir jetzt die Klimakonferenz hier erlebt haben, die letzten zwei Wochen, was für Menschen wir kennengelernt haben, was wir hier gesehen haben. Und wir sitzen hier gerade, vielleicht hört ihr auch Menschen im Hintergrund, an so einem Treffpunktort direkt unter der großen Weltkugel. Wenn ihr das in den Medien noch nicht gesehen habt, dann posten wir auf jeden Fall nochmal ein Bild auf Instagram, dann könnt ihr euch das nochmal angucken.
Genau. Ich habe auch schon einen schönen Zeitraffer gemacht. Die dreht sich tatsächlich sehr langsam, also sehr meditativ, wenn man das anguckt. Ja, COP26 ist die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen und sie findet jedes Jahr statt, außer im letzten Jahr wegen Corona wurde sie verschoben. Auch die Pariser Klimakonferenz und somit das Pariser Abkommen, in welches sich alle Staaten geeinigt hatten, die Erderwärmung bis 2030 auf 1,5 Grad zu beschränken, ist eben Teil von diesem COP. Und die ganze Welt kommt zusammen, um über das Klima zu sprechen und Abkommen zum Klimaschutz auszuarbeiten und zu unterzeichnen. Und da seht ihr schon das Problem. Jeder, der schon einmal mit einer großen Gruppe versucht hat, in Urlaub zu fahren und das Ganze zu planen, weiß, wie schwer es ist, alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Und jetzt stellt euch das einfach mal vor mit allen Ländern der Welt. Und anstatt einen Urlaubsort, dann geht es um das Überleben der Menschheit. Und das ist jetzt auch nicht übertrieben, denn die Erde und Natur, wenn wir jetzt das mal realistisch betrachten, die wird überleben, wenn nichts getan wird. Die Menschheit aber, das sind wir, wir sind gar nicht so anpassungsfähig, wie wir uns immer glauben machen wollen. Und wir sind die, die aussterben. Und wir sind natürlich auch nicht alleine hier. Wir haben uns heute einen Gast mit in unser kleines improvisiertes Studio geholt. Und das ist Michael Schäfer vom Naturschutzbund. Hallo.
Hallo.
Und zwar leitet Michael Schäfer seit Februar 2021 im Naturschutzbund im Fachbereich Klimaschutz und Umweltpolitik. Zuvor war er auch schon beim WWF in Deutschland, auch zur Klima- und Energiepolitik. Und davor war er Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und klimapolitischer Sprecher seiner Fraktion. Und er war auch schon bei dem Büroleiter des Bundesvorsitzenden der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Das ist ganz schön viel.
Ja, ich bin ja auch schon ganz schön alt.
gleich mal vorab, wie hast du COP26 hier, die Klimakonferenz in Glasgow, empfunden?
Also ich war schon auf mehreren jetzt in meinen verschiedenen Funktionen. Und die letzte war ein totales Desaster in Madrid, wo es viele Hoffnungen gab und am Ende ein ganz schwacher Text rauskam. Und hier ist es zu früh, eine endgültige Bewertung zu ziehen, weil am Ende sind diese Entscheidungen der Konferenz selber ja immer einstimmig. Das heißt, jedes einzelne Land kann blockieren. Und letztes Mal hat einfach Brasilien gesagt, nee. Bei bestimmten Sachen einfach Artikel 6, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, gesagt, nee, wir wollen das aber aufweichen hier alles. Und dann hat es nicht geklappt und es war desaströs. Hier kann man jetzt schon vor Ende sagen, dass das eine andere Klimakonferenz ist, weil es einfach wahnsinnig viele Vorreiterallianzen gab. Also Länder, die sich zusammengetan haben und die gesagt haben, wir gehen einfach schon mal voran und zum Beispiel für Null-Emissionsfahrzeuge eine Allianz, wo viele Länder mitgemacht haben, auch einige Autokonzerne aus Deutschland, Mercedes. Leider hat die Bundesregierung sich nicht beteiligt und BMW und Volkswagen auch nicht. So einige dieser Allianzen, die machen echt Hoffnung und so, dass ich echt nach langer Zeit mal wieder so mit einem guten Gefühl auf so einer Konferenz bin, auch wenn man natürlich sagen muss, das ist angesichts der riesen Herausforderung alles noch nicht genug, aber wenn sich mal eine Dynamik entwickelt, dann ist das natürlich schon mal was.
Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, das haben alle so gesagt, so, dass es eine andere Klimakonferenz ist als die anderen auch so ein bisschen. Ich meine jetzt gerade vielleicht einmal als Einordnung, die Folge kommt ja am Sonntag raus. Heute ist Freitag, dass wir es aufnehmen. Es soll eigentlich heute offiziell enden. Keiner geht so richtig davon aus, dass das passiert. Gerade Knackpunkt ist ja noch Kohleausstieg und fossile Brennstoffe und so, inwiefern das ein bisschen leichter, glaube ich, dann ja in der Abschlusserklärung stattfindet. Da ist ja China wahrscheinlich auch jemand, die das groß boykottieren, oder?
Ja, also ich, wenn überhaupt der Kohleausstieg mal in die Abschlusserklärung kommt, das wäre ein totaler Durchbruch. Mhm. Wo wir uns große Sorgen machen, ist im Moment der sogenannte Artikel 6 des Rulebook, also die Umsetzungsbeschlüsse zum Pariser Abkommen. Mhm. Und da geht es darum, inwieweit Staaten untereinander CO2-Minderungsverpflichtungen handeln können. Und auch wie Unternehmen CO2 und Minderungsverpflichtungen mit Staaten handeln können. Und das ist eben, da schwingt immer die Gefahr mit, dass quasi eine Minderung, die in einem Land stattfindet, in zwei Ländern gezählt wird oder sogar in zwei Ländern plus in einem Unternehmen. Und das würde natürlich diesen ganzen Vertrag korrumpieren und nicht wirksam werden lassen. Und das ist im Moment eine unserer großen Sorgen.
Und bist du dann hoffnungsvoll, dass sich das ändern wird? Hat man schon so aus den einzelnen Ländern oder aus den einzelnen NGOs, die auch hier vor Ort sind, gehört, dass sich da was bewegt, dass sich da was festgesetzt wird?
Also das ist hier immer ein großes Informationsgekämpfe, ne? Und man hört das und man hört das. Und die NGOs haben so ein bisschen die Funktion, dass sie auch, weil sie ja selber gut vernetzt sind, also manche sind selber international aufgestellt, andere NGOs, wir haben uns alle zusammengetan in das große Climate Action Network, CAN, und über das tauschen wir Informationen auf und wir helfen damit auch oft den Verhandlungsgruppen aus den Ländern zu sehen, was steckt hinter der Position, die da vielleicht gerade ein Blockadeland vertritt. Oder die Länder haben sich auch zu Gruppen zusammengetan, sodass wir da versuchen, Kompromisse zu erleichtern. Und gleichzeitig ist unsere Funktion natürlich auch, Druck von außen zu machen und die Ergebnisse auch immer an dem zu messen, was ökologisch notwendig ist. Und jetzt zu deiner Frage. Hey, man kann es echt nicht sagen. Es ist, das ist immer bis zur letzten Sekunde unklar, weil, wie gesagt, jedes Land alleine kann hier ein Ergebnis blockieren. Und das macht den offiziellen Teil so zäh. Und deshalb war halt so wichtig, dass zumindest in dem nicht offiziellen Teil diese Allianzen und diese Vorreitergruppen sich in so einer großen Zahl gebildet haben. Wir haben echt einen Durchbruch inzwischen bei der Frage, werden neue Kohlekraftwerke noch in anderen Ländern finanziert? Da geht's richtig gut voran. Da haben sich sehr viele Länder dazu verpflichtet, das nicht mehr zu tun. Das ist ein super Schritt. Aber gleichzeitig wissen wir natürlich, es geht nicht nur darum, keine neuen zu bauen, sondern wir müssen auch die es gibt, abschalten. Und da gab es jetzt da gab es jetzt 23 Länder, die nochmal ihren Kohleausstieg angeschärft haben. Da war Deutschland auch wieder nicht dabei. Also es nervt uns dann natürlich, denn die Botschaft hier aus Glasgow an die Koalitionsverhandlungen in Berlin ist ganz klar. Wer international mitspielen will, der muss zu Hause beim Klimaschutz liefern. Und im Moment haben wir noch nicht mal die Klimaziele der GroKo sicher durch Maßnahmen unterlegt. Und es sieht im Moment auch überhaupt nicht so aus, als sei sich die Ampel da schon einig, auch nur das zu liefern, was bisher versprochen wurde von der alten Regierung. Und eigentlich müssen wir natürlich darüber hinausgehen. Also das ist die klare Botschaft hier aus Glasgow nach Berlin. Ihr müsst zu Hause echt jetzt mal ran an den Klimaschutz, sonst könnt ihr international nicht mehr mitspielen.
Wir hatten hier, wie gesagt, das wollte Katharina wahrscheinlich auch gerade sagen.
Ja. Wir haben gestern mit Svenja Schulze gesprochen und ich war so ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil sie wirklich vieles einfach auf die neue Koalition geschoben hat und gesagt hat, ja, wir können ja jetzt hier gar nicht so richtig was entscheiden, das müssen wir ja dann machen. Da ging es eben auch darum, um E-Mobilität und so, da war ja auch nicht ganz klar. Also sie hat gesagt, ja, wir wollen das ausbauen und wir wollen uns darauf vorbereiten, aber bei diesem Abkommen machen wir irgendwie erstmal nicht mit, weil das müssen ja jetzt die neue Koalition entscheiden. Also irgendwie, weiß nicht, habe ich das Gefühl, man dachte immer, Deutschland hätte so ein bisschen auch Vorbildfunktion eigentlich bei so einem Gipfel, aber es kommt irgendwie so wenig.
Wir haben ja eine ganze Menge Abkommen unterschrieben, aber es ist in der Übergangsphase zwischen zwei Regierungen und war gar nicht so einfach. Die Entscheidungen in Deutschland sind ganz klar. Die Automobilindustrie hat erklärt, dass der Verbrennungsmotor ausläuft, dass wir auf E-Mobilität setzen. Und die Aufgabe der neuen Regierung ist es jetzt, den Ausbau der Ladesäulen ganz massiv voranzubringen, dafür zu sorgen, dass erneuerbarer Strom ausgebaut wird. Und das ist genau konkret das, was jetzt gerade passiert. Das ist auch ein wichtiges Zeichen hier auf dieser Klimakonferenz.
Also Deutschland war früher wirklich wichtig in diesen Klimakonferenzen. Also das Pariser Abkommen, da war Deutschland G7-Präsident und die Bundeskanzlerin hat das mit dem G7-Gipfel in Elmau vorbereitet, ganz zentral. Inzwischen ist es leider so, dass wir sehr an der Seite stehen, einfach weil auch mehr passiert. Und wenn man zu Hause es halt nicht hinkriegt, dann kannst du hier nicht vorne mitspielen. Und das fehlt. Also das Pariser Abkommen heißt ja, jedes Land muss jedes Land muss einzeln oder die Europäische Union eben zusammen sich Klimaziele setzen und die erfüllen, und alle paar Jahre werden die dann erhöht, sodass man das 1,5-Grad-Limit einhält. Und aber diese Ziele, die wir uns gesetzt haben, die sind nach dem Pariser Abkommen völkerrecht verbindlich, und wir haben sie bisher noch nicht mit Maßnahmen unterlegt. Und das ist das Problem, und deshalb sind wir hier, werden wir immer mehr zum Bremsklotz auf diesen Verhandlungen.
Ja, das haben wir eben auch schon festgestellt. Und was uns auch interessiert ist, sind diese Verhandlungen, ist sowas wie dieser COP26 hier oder COP im Allgemeinen, die Klimakonferenz, ist es denn eigentlich sinnvoll, dass man das hat? Dass alle Menschen zusammen an einen Ort kommen, oder werden die Entscheidungen woanders getroffen? Und dann unterschreibt man nur noch? Oder wird hier wirklich verhandelt? Werden hier wirklich entscheidende Punkte ausgefeilt, die dann die Zukunft im Klimaschutz verändern?
Also ich meine, die Frage stellt sich natürlich total, nachdem wir jetzt 25 COPs hinter uns haben, hier auf der 26. sind und die Konzentration von Treibhausgasen in der Erdatmosphäre immer noch exponentiell ansteigt. Und trotzdem finde ich diese Veranstaltungen wichtig. Das eine ist, sie sind ein Punkt, auf den Regierungen auch hinarbeiten, wo sie glänzen wollen oder glänzen müssen, wo sie auch in der Verpflichtung stehen, gegenüber ihren Öffentlichkeiten zu sagen, was ist denn unser Beitrag? Leisten wir unsere Ziele? Sie sind auch ein Punkt mit den Regeln, die jetzt schon vereinbart sind, wo eben alle 5 Jahre nachgeschärft werden muss. Und solche Prozesse gibt es dadurch, dass es diese Konferenzen gibt. Und sie sind eben eine Möglichkeit auch, diese Allianzen zu bilden, die vorangehen. Weil es natürlich immer einfacher ist, Klimaschutz gemeinsam zu machen, über mehrere Länder hinweg. Also wenn man den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor beim Auto hinkriegen will, dann ist das natürlich besser, wenn man das gemeinsam schafft, weil dann auch die Industrie eben weiß, okay, der Ausstieg aus dem Verbrenner kommt in ein paar sehr, sehr wichtigen Ländern, die unsere Märkte sind, und sich darauf einstellt und dann ihre Forschungsmittel komplett da reinsteckt. Und deshalb halte ich, obwohl ich auch die Ermüdung und die Enttäuschung echt teile, die es gibt, halte ich die trotzdem für wichtig. Und können aber halt eben nur funktionieren, wenn die Länder und wenn die Regierungen zwischen den COPs auch arbeiten und eben die Sachen zu Hause gebacken kriegen.
Es gibt ja auch viele, die sagen, das ist ja auch schön, irgendwie, was hier alles beschlossen wird. Ich habe jetzt gelesen, wenn man es genau so umsetzen würde, wie man das hier jetzt besprochen hat, dann hätte man eine Erderwärmung von 1,8 Grad, glaube ich.
Ja, das halte ich leider für falsch berechnet.
Ja, naja, und dieses Ding ist natürlich auch, dass sich ja viele auch nicht dran halten. Also wenn wir in einer perfekten Welt leben würden und sagen würden, okay, jeder macht das jetzt. Aber dann denkt man eben an Brasilien und an Bolsonaro und denkt so, okay, also der stoppt ja nicht die Entwaldung bis 2030, auch wenn er das unterschrieben hat, oder?
Ja, das stimmt, aber wir sind halt in einer Welt mit über 200 Staaten, und das heißt, wir müssen mit dieser Komplexität leben. So. Nichtsdestotrotz, diese Konferenzen, ich habe sie jetzt eben verteidigt, sind natürlich nicht das, was die Welt retten wird. Das wird nur durch das Engagement vor Ort sein. Also wir brauchen für den Klimaschutz eben neben diesen Konferenzen und neben Regierungen, die endlich ihre Hausaufgaben machen und eben die Ziele, die sie sich gesetzt haben, auch erreichen und ihre Ziele an das anpassen, was wir ökologisch brauchen. brauchen wir auch das Engagement vor Ort. Ne? Es geht im Klimaschutz, geht es um jeden Radweg, geht es um jede bessere Busverbindung, und wenn alles zusammenkommt, kann es klappen, und das ist eine Riesenaufgabe, ja, aber ich fände es total doof, da jetzt in den Pessimismus zu verfallen, sondern ich bin sehr glücklich, dass es so eine neue Dynamik sich hier abzeichnet, und das wird aber nur gelingen, wenn sich sehr viele Menschen mit sehr viel Zeit da einsetzen.
Ja.
Auch ihr, die hier gerade zuhört.
Die Frage, die sich mir auch stellt, weil wir natürlich immer Deutschland und Großbritannien so gegenüberstellen, und wir hatten da auch kurz im Vorgespräch schon drüber geredet, ist, dass in ganz, ganz vielen Ländern der Klimawandel noch so ein links-rechts politisches Thema ist, wo die linke Seite tendenziell immer den Klimawandel anerkennt und für den Klimaschutz kämpft und die rechte Seite oder die rechtsextreme Seite da tendenziell den Klimawandel leugnet und nicht in den Klimaschutz investieren will. Und in Großbritannien ist das Klimawandel überhaupt kein Rechts-Links-Thema. Es ist einfach, alle sagen, ja, es gibt den Klimawandel, wir müssen was tun, jetzt auch mit der konservativen Regierung, die sich hier sehr extrem, man kann über Boris Johnson sagen, was man will. Und wir haben das, glaube ich, auch schon ausführlich getan in diesem Podcast. Aber die konservative Regierung setzt sich erstmal auf den ersten Blick für den Klimaschutz ein. Und wie siehst
nicht
du
nur
das?
Auf den ersten Blick. Also das hat ja in Großbritannien schon eine lange Tradition, die bis auf Thatcher zurückgeht, dass das von beiden großen Parteien und selbst von den auch von den Liberalen, also von allen drei Parteien, für ein wichtiges Thema gehalten wird, bei dem sie auch handeln. Und ich finde das total, also ich habe mich auch mit den Kolleginnen und Kollegen hier aus Großbritannien unterhalten, weil das wäre natürlich ein gigantischer Schritt nach vorne, auch für Deutschland und für viele andere Länder, wenn uns das gelingen könnte. Und ich frage dann immer, was ist denn das Geheimnis? Und dann überlegen die lange und wissen es auch nicht so recht zu sagen, weil es halt schon sehr, sehr lange Zeit so ist. 2008, glaube ich, das Klimaschutzgesetz hier wurde einvernehmlich beschlossen unter Labour-Regierung. Und auch jetzt geht es eigentlich nur darum, wie finanziert man es, ne? Wer trägt die Lasten, die es ja auch gibt beim Klimaschutz. Aber dass man handeln muss und dass man die Ziele erreichen muss, das ist hier klar. Und ich habe noch nicht die perfekte Erklärung, aber es liegt an Leuten, habe ich das Gefühl. Also es liegt an einzelnen Politikerinnen und Politikern, die so ein Thema auch setzen, die das voranbringen. Und da finde ich, gibt es in Deutschland ein bisschen Bewegung in die Richtung. Also wir haben ja einen Wahlkampf hinter uns, wo das erste Mal viele Parteien Klimaschutzplakate gehängt haben. Die CDU, die SPD, Kanzler für Klimaschutz, die Grünen, die Linke, auch die FDP hat deutlich gemacht, wir haben das ambitionierteste Klimaprogramm, war deren Wahlwerbung. Und ich frage mich so ein bisschen, bleibt das so? Was folgt daraus? Bei den Ampelgesprächen hat man noch nicht, nach allem, was wir so rauskriegen, noch nicht den Eindruck, dass wir aus dieser Falle raus sind, dass für Klima sind halt die Grünen zuständig. Dafür ist das Thema zu groß für so eine 15%-Partei. Da müssen schon alle ran.
Auf jeden Fall.
Aber es gibt so ein bisschen Bewegung. In der Union hat sich so eine Klimaunion gegründet, der ich echt viel Erfolg wünsche. Und für uns, und ich glaube halt, es ist wichtig, dass Leute, die sich fürs Klima engagieren, auch in Parteien eintreten. Ja? Wir haben eine Parteiendemokratie in Deutschland. Und was die Parteien in ihre Wahlprogramme schreiben, das entscheiden die Mitglieder. Und da braucht es Leute, die sich in allen Parteien engagieren. Und beim NABU, gut, ich selbst bin Mitglied bei den Grünen, aber ich habe auch Kollegen, die sind bei der SPD und Kolleginnen bei der SPD oder bei der CDU, auch bei anderen Umweltverbänden weiß ich das. Wir wollen ja überparteilich arbeiten und das tun wir auch, aber halt parteiisch für die Natur. Und wir brauchen viele Menschen, die mit ihren unterschiedlichen Werten, die sie haben, in Parteien eintreten und sagen, Klimaschutz, ich bin Liberaler und Klimaschutz ist mir wichtig. Und das in der Partei durchsetzen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit.
Ja, es ist ja auch, also klar muss in der Politik was passieren, aber es muss ja auch jeder Einzelne gucken, irgendwie, dass der einen Beitrag leisten kann. Also es liegt ja auch an den Menschen, dass die eben auch mitmachen und dass sie sich informieren und so weiter. Das ist ja auch ganz witzig. Ich finde das bei den Briten immer ganz lustig, weil auf der einen Seite haben wir hier in Cornwall in der Nähe das erste plastikfreie Dorf überhaupt, also wo die sich total dafür eingesetzt haben. Und auf der anderen Seite schmeißen wir Plastikflaschen hier immer noch einfach so in Müll. Und das ist, es ist irgendwie so paradox, weil auf der einen Seite, also Briten können sich, glaube ich, sehr gut begeistern für Dinge und sich auch gemeinsam dafür einsetzen irgendwie. Das haben wir beim NHS auf jeden Fall immer wieder viel gemerkt und so, jetzt auch während Corona. Aber ja, ich verstehe nicht so richtig, so einer hat mal zu mir gesagt, ihr in Deutschland, ihr habt ja so einen Automaten, da tust du die Plastikflasche rein, dann kriegt ihr Geld dafür. Ich so, ja, das ist auch keine neue Erfindung. Ja. also das finde ich dann so witzig, dass es da irgendwie so beide Seiten gibt.
Ja, wobei ich bei der Einzelne muss auch was tun, immer so ein bisschen, weil natürlich stimmt das, ja, aber wir können als Einzelne, können wir auf, kannst du dann Wasser aus dem Hahn trinken, ja, und auf die Verpackung verzichten. Aber ein Pfandsystem kann nur eine Gesellschaft zusammen einführen. Ja. Oder wir können als Einzelne auf den Urlaubsflug verzichten. Aber den Flugverkehr klimaneutral machen, das kann nur, können wir nur als Wählerinnen und Wähler. Mhm. Oder als Einzelner kann man sagen, ich ernähre mich vegetarisch oder sogar vegan. Aber den Ausstieg aus der Massentierhaltung der Industriellen, den kriegen wir nur hin, wenn wir die Regeln ändern. Und das ist dann Politik. Und ich finde, ich ärgere mich immer, vor allem wenn Politikerinnen und Politiker sagen, ja, die Leute müssen aber auch. Mhm. Also A, bringt es mehr und B, macht es auch, sieht man auch ein. Ja, ich trage meine Pfandflaschen gerne in den Supermarkt, wenn ich weiß, alle anderen machen das auch. Und ich glaube, das darf man über den Appell an den Einzelnen nicht vergessen. Das ist nicht nur das Persönliche und drauf achten und wenig verbrauchen und auf Reparierbarkeit von Produkten achten und so ist, sondern schon, dass es auch, dass der Einzelne auch als politischer Mensch gefragt ist, der sich einsetzt, dass wir die Rahmenbedingungen so verändern, dass wir eben wirklich die Klimaziele erreichen und die Erderhitzung aufhalten können.
Ja. Wir waren ja auch nicht nur hier drin unterwegs, sondern auch draußen bei den Protesten. Ja. Und zum Beispiel Greta hatte in ihrer Rede bei dem Fridays for Future Marsch gesagt, dass COP26 is a failure, also ist fehlgeschlagen.
Out here, we speak the truth. The people in power are obviously scared of the truth. Yet, no matter how hard they try, they cannot escape from it. They cannot ignore the scientific consensus and above all, they cannot ignore us, the people, including their own children. They cannot ignore our screams as we reclaim our power. We are tired of their blah, blah, blah. Our leaders are not leading. This is what leadership looks like.
Siehst du das auch so? Und wie siehst du die Rolle von den Jugendaktivistinnen?
Also, Greta und Fridays for Future haben einen riesen Einfluss gehabt in den letzten Jahren. Die haben so viel bewegt und also dass die Europäische Union ihr Klimaziel, das früher bei -40% bis 2030 lag, vor zweieinhalb Jahren noch war eine Diskussion, ob sie es auf -45% anheben können. Ja, und es ist gescheitert, auch an Angela Merkel und anderen Staatschefs. Und nachdem Fridays for Future auf die Straße gegangen waren, die Europawahl in vielen Ländern Klimaschutzwahl entscheidend war, sind es jetzt nicht -45%, sondern -55% geworden. Das ist eine wahnsinnig, ein ganz toller Erfolg. Und ich sag mal ehrlich, auch uns Naturschutzverbänden war das mal ein wertvoller Arschtritt, weil man über viele Jahre und Jahrzehnte sich um Naturschutz und Klimaschutz kümmert, dann ist man ja auch, dann wird man so mit kleineren Erfolgen auch zufrieden, ja, weil man denkt, okay, wir haben wenigstens irgendwas erreicht. Und dass Fridays for Future nochmal gesagt haben, ey, sagt mal, vergesst eure kleinen Erfolge und ihr müsst es gefälligst an dem messen, was nötig ist, um die Erderhitzung zu stoppen und um den Verlust von Arten und von Biodiversität komplett zu stoppen. Das ist das Ziel. Das war so wichtig, also für die Regierungen und auch für uns. Ich finde trotzdem bei dieser Bewertung dieser Klimakonferenz, dass es nicht gut ist, nicht auch diese Dynamik, die sich hier entfaltet, zu sehen. Weil eine Dynamik, die sich entfaltet, wenn man die totredet, dann kann sie nicht stärker werden. Und ich glaube im Gegenteil, vielleicht müssen wir es ein bisschen schön reden, ja? Das und eben dann mit diesem Geist, der sich bisher hier zeigt, auch dann zurück in die Länder gehen und eben von den Regierungen auch einfordern, dass sie liefern und bei uns in Deutschland eben von dieser Ampelregierung, die sich da bildet, auch einfordern, dass sie tatsächlich über das hinausgeht, was die Große Koalition schon ins Gesetz gegossen hat. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass sie darüber jetzt sich noch streiten.
Glaubst du, dass es noch klappen kann mit den 1,5 Grad? Oder glaubst du, so wie das jetzt im Moment läuft, obwohl es Zugeständnisse gegeben hat, das wird wahnsinnig schwer?
Das wird wahnsinnig schwer. Und es kann aber klappen. Ja, ich meine, dafür machen wir das ja alle.
Es muss irgendwie klappen auch, auf der einen Seite.
Also es ist das, was uns die Klimawissenschaft die kann uns ja nicht garantieren, dass bei, wenn die Erderhitzung 1,5 Grad gestoppt wird, dass dann diese Kipppunkte im Klimasystem nicht erreicht werden, ja? Und genauso wissen wir auch nicht ganz genau, wenn wir bei 1,6 Grad bleiben, ob sie dann erreicht werden. Das ist mehr wie so, man muss sich das vorstellen wie ein Tempolimit von Tempo 30 in der Hoffnung, dass wenn ein Auto mit einem Fahrradfahrer in dieser Straße zusammenstößt, dass dann der Unfall nicht tödlich und nicht schwer gefährlich ist. So ist auch dieses 1,5 Grad Limit zu verstehen. Das ist, es kann sein, dass 1,4 Grad schon zu viel sind und die Hoffnung ist, dass 1,5 Grad hält. Aber jetzt zu kämpfen und jetzt zu gucken, dass wir die Schalter umgelegt kriegen, ist auf jeden Fall richtig. Und noch haben wir die Chance, 1,5 Grad zu halten. Und alles, was wir dafür tun könnten, sollten wir tun.
Ja. Ich hatte noch eine Frage zum Abschluss. War das Besondere bei diesem Klimagipfel, du hattest das ja vorher schon gesagt, er ist ganz anders als die anderen Klimagipfel, war, dass ganz viele NGOs und auch Aktivistengruppen mit einbezogen worden sind in die Verhandlungen und hier auch vor allem aus dem globalen Süden die Betroffenen an die Vorfront gestellt wurden. Und wie wichtig siehst du das, dass das jetzt gemacht wurde? War das vielleicht auch ein bisschen zu spät, die jetzt erst mit einzubeziehen?
Also das ist schon ein längerer Prozess, das gab es in Madrid auch. Aber was wirkt, also ich habe noch nie so einen tollen Gastgeber erlebt wie Schottland. Ich finde, dass wie auch die Leute hier vor Ort, wo immer man essen geht, sagen die viel Erfolg, ja. und beteiligen sich ja auch viel an diesen Protesten. Man sieht, wenn man hier auf die Konferenz kommt, immer viele Gruppen, die auffordern, jetzt macht mal ernst endlich ihr Verhandler. Und ich glaube, dass das schon auch eine Wirkung hat, ja. Und das, was du sagst, dass zivilgesellschaftliche Akteure auch aus dem Süden hier zu Wort kommen, das ist wichtig. Und ich hoffe, es macht Eindruck auf die Verhandler. Wir wissen natürlich auch, es geht dann immer um viel Machtinteressen, um Geld. Dieses Double Counting, also dieses zweimal Zählen von Emissionseinsparungen, davon profitieren natürlich bestimmte Länder und bestimmte Leute. Und solche Sachen zu überwinden, da kann das ein Beitrag sein.
Spinnen die denn die Briten? Ich meine, du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, du findest, Schottland ist ein toller Gastgeber.
Ja.
Spinnen sie?
Nein, die sind, also es ist wirklich ganz wunderbar, außer das Wetter. Die haben mich ausgelacht, als ich hier am ersten Tag durch Nest ankam und sie meinten dann, you come to Scotland without an umbrella. Ich kann leider den Akzent nicht nachmachen. Also quasi, wie blöd kann man denn sein?
Ja, das stimmt.
Genau, ja. Also unser Fazit ist auch so ein bisschen, also es ist sehr viel chaotisch, was hier gelaufen ist auch. Also die Organisation, aber das war ja nicht an den Schotten gelegen. Das ist ja die Vereinten Nationen, die das organisieren.
Ja.
Wir haben nur Gastfreundschaft erlebt von den Schotten tatsächlich. Das war wunderbar. Und was mir persönlich, es wäre noch schön, wenn wir sagen könnten, was einem so in Erinnerung geblieben ist jetzt. Was mir persönlich in Erinnerung geblieben ist, dass ich ein weißes Blatt Papier von dem Premierminister von Fidschi geklaut habe, um eine White Balance zu machen für unsere Kameramänner, dass sie den Weißabgleich machen können. Und ich habe erst viel zu spät gemerkt, wer das ist. Erst als ich zurückgeschaut habe in den Plenarsaal und dann stand hier Fidschi, Premierminister. Und dann war ich sehr dankbar und habe das zurückgegeben und habe mich entschuldigt. Aber ZDF und RTL hatten einen guten Farbabgleich in der Rede von Angela Merkel.
Oh,
das bleibt mir im Kopf. Und natürlich aus dem globalen Süden die Erlebnisberichte, wie sie persönlich betroffen sind. Auch der Premierminister von Fidschi ist ja einer der Vorsitzende für die Meeresnationen, die am Meer leben und vom steigenden Meeresspiegel betroffen sind. Und diese Geschichten sind mir auch klar im Kopf geblieben.
Ich finde die Atmosphäre einfach sehr schön. Also es ist, also ich stand jetzt die ganze Zeit, jeden Tag da oben auf dieser Live-Position und man ist drin, man weiß gar nicht, ist jetzt gerade draußen Tag oder Nacht. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, so alle sind irgendwie freundlich und im Grunde wollen wir ja alle das Gleiche. Also wir wollen ja, dass sich was verändert. Und ich fand das total interessant. Also man lernt einfach so viele Leute kennen. Man steht einfach an für einen Kaffee und kommt irgendwie ins Gespräch. Und ich weiß nicht, also ich hatte das Gefühl, so, es ist so ein bisschen wie so eine kleine, große Familie, die sich hier trifft. Also ich fand die Atmosphäre einfach sehr, sehr schön.
Mm. Also mir ging es ein bisschen wie dir, Christina. Ich fand da hatte irgendwer gesagt, ja, es geht um Future Generations und so weiter. Und dann eben eine Frau aus Indonesien, die sagte, nein, es geht nicht um Future Generations, es geht um jetzt. Ja, der Klimawandel findet statt. Er verursacht jetzt schon extreme Schäden. Und ich meine, wir kennen es von A und Erft, aber da, wo in ärmeren Ländern, schlägt es natürlich noch viel stärker zu. Und wir müssen jetzt handeln, weil es um die jetzige Generation, um uns geht. Und das fand ich ein sehr eindrucksvolles Statement.
Ja. Vielen Dank.
Ich danke euch für die Einladung, dass ich hier dabei sein durfte.
Ja, das hat total Spaß gemacht.
Genau, ja. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns einfach auf Instagram unter @englishbreakfast, der Podcast.
Oder wie immer könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast@gmail.com.